Guten Morgen euch. Ich habe gedacht, ich begrüße euch heute auch mal extra von hier vorne vor der Predigt und will euch herzlich willkommen heißen heute zu diesem schönen Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du dir jetzt 1,5 Stunden Zeit für Gott nimmst. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Immerhin 1,5 Stunden an einem Sonntag, wo man ja auch ausschlafen könnte oder gemütlich frühstücken oder die Familie zum Brunchen einladen oder einen Ausflug oder einen Besuch machen. Viele Menschen in unserem Ort oder auch in eurer Umgebung, in eurem Umfeld, sehen gar keinen Sinn darin, in den Gottesdienst zu gehen. Das sind 1,5 Stunden schon zu viel. Naja, mal unter uns. 1 Stunde würde auch reichen, oder? Ja, wären wir früher beim Mittagessen daheim, könnten wir nochmal gemütlichen Kaffee trinken. 1 Stunde Gottesdienst am Sonntagmorgen wird eigentlich reichen, aber das werden wir heute nicht schaffen. Also ich will euch keine falschen Hoffnungen machen. Ja. 1 Stunde Gottesdienst für die ganze Woche. Perfekt. Eigentlich müsste das doch reichen. Mehr braucht man nicht. Man muss es ja nicht gleich übertreiben, oder? Aber wenn ich das jetzt so sage, dann bitte ich euch, es bleibt unter uns, okay? Sagt es nicht groß weiter, sonst verliere ich am Ende noch meinen Job, ne? Und das will ich ja nicht, ich wäre ja schön blöd, ja? Weil 1,5 Stunden arbeiten in der Woche, ist ein Traumjob, ja? Was will man mehr? Also von dem her, unter uns, ja? Nicht weitersagen. Okay, das Thema von heute, wie war das nochmal? Das Leben als Gottesdienst?
Euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist.
Das ganze Leben als Gottesdienst? Nicht nur 1,5 Stunden am Sonntagmorgen oder vielleicht auch heute Abend? Mit Römer 12 beginnt Paulus einen neuen Abschnitt im Römerbrief. Nach seinen ganzen bisherigen Ausführungen, Römer Kapitel 1 bis 11, geht es nun jetzt ab Kapitel 12 darum, wie wir als gläubige Christen nun dieses neue Leben von Jesus Christus ganz konkret in die Tat umsetzen, ganz konkret in unser Leben hinein transformieren. Nicht damit wir vor Gott besser dastehen oder gerecht werden, sondern weil wir von Gott durch Jesus Christus gerecht gemacht sind. Und so stellt Paulus, wie schon durchgängig durch den ganzen Römerbrief hindurch, auch nun das Verhalten von uns als Christen ganz in den Gesamtzusammenhang des Evangeliums. Das ist eine Auswirkung dessen, was Jesus für uns getan hat und dass der Heilige Geist in uns wirkt und lebt. Und nun beginnt er damit, was die einzig angemessene Antwort auf diese Barmherzigkeit und diese Liebe Gottes in unserem Leben eigentlich nur sein kann. Nämlich ein ganzes Leben für Gott. Ein Leben für Gott. Das ist die logische Konsequenz, oder wie Paulus hier sagt, der wahre Gottesdienst. Ein Leben, dass Gott ganz zur Verfügung steht, als sein heiliges, als ein lebendiges und ein wohlgefälliges Opfer. Um das zu verstehen, weil uns das fremd ist, dieser Gedanke vielleicht oder diese Aussage, um das zu verstehen, müssen wir heute Morgen etwas ausholen. Der Gottesdienst in der Antike hatte eine andere Bedeutung und Funktion wie Gottesdienst heute. Sowohl im Judentum als auch in der heidnischen Götterverehrung der Griechen und der Römer war der zentrale Bestandteil des Gottesdienstes, nicht wie bei uns, Anbetungsteil und Lobpreis und dann Predigt und so weiter, sondern der zentrale Bestandteil des Gottesdienstes war das Opferritual. Das Opfer von lebendigen Tieren. Es gab extra dafür bestimmte Opfertiere, die nur dafür verwendet werden durften. Das Opfer hatte den Sinn, Gott zu verehren, Gott für etwas auch zu bitten oder ihn gnädig zu stimmen, je nachdem. Und das alles in diesem Sinne der Antike, des Judentums und der griechischen und römischen Götterverehrung, all das hat für uns als Christen so keine Bedeutung mehr. Denn Jesus Christus hat sein Leben als ein Opfer selbst gebracht am Kreuz. Er ist für uns gestorben und für unsere Schuld und für unsere Sünde und auch für unseren Tod oder für uns in den Tod gegangen. Und dieses Opfer, das Jesus gegeben hat am Kreuz, ist ein für alle Mal passiert. Ein für alle Mal. So steht es im Hebräerbrief. Und darum ist es zum Beispiel auch falsch, von diesem Tisch, der hier vorne steht, mit einem Kreuz und dem Abendmahlsutensilien drauf, von einem Altar zu sprechen. Weil wir keinen Altar mehr haben und brauchen. Im Sinne dessen, dass Jesus Christus ein für alle Mal sein Opfer gebracht hat. Beim Abendmahl haben wir ihn hier vorne, um uns an dieses Opfer zu erinnern. Aber nicht, um ein Opfer zu bringen. Dieses Opfer ist ein für alle Mal gültig und geschehen für jeden und vor allem für die, die an Jesus Christus glauben. Das ist es, was Paulus in den Kapiteln vorher durchgängig lang und breit ausführt. Ein solches Opfer, wie es der jüdische und der heidnische Gottesdienst fordert, ist für uns als Christen nicht mehr nötig, weil Jesus es erbracht hat. Im Gegenteil, ein solches Opfer würde nichts zu unserem Heil beitragen können. Und Paulus will damit sagen, ein solches Opfer ist für uns als Christen nicht mehr nötig. Stattdessen soll unser ganzes Leben ein Opfer sein. Unser ganzes Leben, das ist das Einzige, was wir Gott wirklich bringen können, unser Leben. Der Gottesdienst der Gläubigen spielt sich nicht im Opferritual ab, sondern im Alltagsleben. Nicht in den 1,5 Stunden heute Morgen oder am Sonntag, der Tag des Herrn, sondern der Gottesdienst spielt sich dann wieder ab, wenn wir nach Hause gehen in unserer Familie und vielleicht die Sorgen und die Probleme immer noch die gleichen sind, obwohl wir 1,5 Stunden im Gottesdienst waren. Der Gottesdienst im Alltagsleben spielt sich morgen auf der Arbeit ab, 7. Wenn ihr vielleicht wieder beim Chef antanzen müsst oder die neuen Aufträge für die kommende Woche bekommt. Das ist das, was wir leben als Christen, wenn wir morgen in die Schule gehen, auf die Uni oder sonstiges. Das ist der Ort des Gottesdienstes für Christen. In der konkreten Gestalt des Alltags und der Gemeinde. Und darauf zielt Paulus nun ab, ein Opfer nach den Maßstäben Gottes und nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt. Ein Opfer geprägt von einem erneuerten Denken durch den Heiligen Geist. Ein Gottesdienst, der im Leben sichtbar wird, der sich nach außen hinwendet, der nicht nur in diesen 4 Wänden stattfindet, sondern Gott in dieser Welt ehrt. Ein lebendiges Opfer, heilig und das Gott gefällt und das Gott ehrt. Und dazu fordert uns Paulus auf, dass wir uns nach Gottes Maßstäben richten und danach leben und nicht mehr länger nach den Maßstäben dieser Welt. Hier steht im Griechischen, das ist die ursprüngliche Sprache des Neuen Testamentes, ein ganz interessanter Begriff. Da steht nämlich der Begriff Schema. Man könnte also sagen, richtet euch nicht nach dem Schema dieser Welt, also nicht länger nach dem Schema dieser Welt, sondern nach Gottes Maßstäben. Auch der Begriff der Welt übrigens hier ist bemerkenswert. Häufig steht nämlich für Welt im Griechischen das Wort Kosmos. Kosmos. Kosmos bedeutet so viel wie die Welt, die sich von Gott abgewendet hat. Vor allem im Johannesevangelium ist das besonders deutlich, diese negative Bewertung der Welt. Kosmos bedeutet die Welt, die sich von Gott abgewendet hat, auch im Sinne der Menschheit, die ohne Gott lebt. Aber hier in Römer 12 steht nicht Kosmos. Steht nicht dieser Weltbegriff. Sondern hier steht der Begriff für Äon, für ein neues Zeitalter. Und damit meint Paulus, mit Jesus Christus hat eine neue Epoche begonnen, ein neues Zeitalter. Und wir sollen nun nach dem neu eingeläuteten Zeitalter Jesu Christi leben und nicht mehr wie in der alten Zeit, wie früher, als wir Jesus noch nicht kannten und noch nicht mit ihm lebten. Mit Jesus ist etwas Neues in diese Welt hinein angebrochen. Und dieses Neue, das Leben im Geist Jesu Christi, das soll und wird durch uns als Christen in dieser Welt sichtbar. Weil wir uns nach der kommenden Welt Jesu Christi richten. Weil wir uns nach seinen Maßstäben richten und nicht mehr an die in dieser Welt. Mit Jesus Christus ist dieses neue Zeitalter angebrochen. Und wenn wir an ihn glauben, dann bricht dieses Zeitalter auch in uns an. Eine neue Epoche. In unserer Handy-App Römerbrief-Community, habt ihr vielleicht auch schon jetzt, ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich da reingefunden habe, aber mittlerweile bin ich auch dabei. Ne? In unserer Römerbrief-Community, dem Textplan, den man nebenher lesen kann, da habe ich zu diesem Vers einen ganz tollen Kommentar gelesen. Da hat nämlich jemand geschrieben, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Und was bedeutet das jetzt? Nicht nach Reichtum, Macht, Schönheit, Schönheitsidealen, Ansehen, großes Gehabe, Charisma, Leistung, Schubladendenken, Vorurteilen und ich füge hinzu und. Das sind die Maßstäbe dieser Welt, das sind die Maßstäbe unserer Welt und noch viele mehr vielleicht auch. Und wir Christen, auch wir, sind ganz oft versucht, in dieses alte Schema zurückzufallen. In dieses alte Schema. Das geht schneller, als wir denken und es ist in manchen Bereichen schlimmer, als wir es wahrhaben wollen. Und Jesus möchte uns frei davon machen, dass das nicht länger die Maßstäbe unseres Lebens sein müssen, die uns bestimmen und die uns beurteilen und die uns bemessen. Ja, Geld ist auch ein großer Maßstab, vor allem dann, wenn es Geld wenig ist. Dann ist es ein großer Maßstab. Und wenn es Geld viel ist, ist es auch ein großer Maßstab. Und auch wir legen viel Wert auf unser Äußeres, aufs Aussehen, auf unseren Body, auf unsere Gesundheit, auf das, was angesagt ist. Und selbst wir Pietisten behaupten ja so gerne, unseren Glauben auch ganz praktisch in die Tat umsetzen zu wollen. Und wir merken vielleicht zu wenig, wie schnell dabei die fromme Grenze und die Grenze zum frommen Leistungsdenken verschwimmt. Wenn es darauf ankommt, dann sind auch wir doch ganz schnell dabei, einander mit unserer Leistung und mit unserer Leistungsfähigkeit zu beurteilen und zu beeindrucken, nicht wahr? Und wir leben nicht nach den Maßstäben der Gnade und der Liebe Gottes, sondern wir zeigen mit unserem inneren Zeigefinger ganz schnell auf die, die es nicht so schaffen wie wir. Der Geist Gottes will uns freimachen davon. Ich habe hier mal einen Meterstab mitgebracht, einen Zollstock, wie man auch landläufig sagt. Man könnte auch einen Messbecher nehmen oder sonstige Messgeräte, was auch immer. Damit können wir etwas messen. Länge, Breite. Mit einem Messbecher können wir Liter messen. Wir können die Stromstärke messen. Wir können die PS eines Autos messen und je mehr PS, umso besser. Dann können wir leider auch den Feinstaub messen. Ne? Je mehr PS, umso mehr Feinstaub, ist immer ein bisschen blöd. Was auch immer, wir können Dinge messen. Und dafür haben wir Instrumente. Aber damit kannst du keine Liebe messen. Damit kannst du keine Güte messen. Keine Barmherzigkeit. Keinen Trost. Dazu braucht es neue. Dazu braucht es andere Maßstäbe. Ein neues Denken, eine neue Sicht. Und das ist der Sinn und das ist das Denken des Glaubens an Jesus Christus. Und dieses neue Denken, von Gott her zu denken, von der Bibel her zu denken und von seinem Heiligen Geist her zu denken, das geschieht nicht auf Knopfdruck. Bei den allerwenigsten zumindest. Das ist kein einfacher Schalter, den man irgendwo findet und umlegen könnte. Nein, das ist ein lebenslanger Veränderungsprozess. Das ist ein Wachstums-, ein Entwicklungsprozess. Das ist es, was wir als Christen geistliche Reife nennen. Und vielleicht erinnert ihr euch, als ihr frisch zum Glauben gekommen seid, dass ihr gemerkt habt, da verändert sich etwas. Und Stück für Stück verändert sich das. Und wisst ihr was? Ich bin jetzt schon viele Jahre Christ, aber damit bist du nicht zu Ende. Und wenn ihr schon deutlich, oder vielleicht auch nicht deutlich, aber ein bisschen älter seid als ich, ich werde demnächst 48, ja. Wenn ihr da schon drüber seid, 57 zum Beispiel, wie der Stefan Blattner oder so, ja. Oder andere von euch, ja, 62 oder 70 oder keine Ahnung. Denkt nicht, dass ihr mit 65 fertig seid. Denkt nicht, dass es mit 70 aufhört. Und wenn ich es recht ernst nehme, was mir ältere Menschen sagen, oftmals am Kranken- oder am Sterbebett, wenn sie wissen, es geht zu Ende, dann spüre ich etwas davon, dass es nicht zu Ende ist mit 65 oder 70, sondern dass es ein lebenslanger Prozess ist. Und auch Paulus macht es mit einem Vergleich deutlich, mit einem sprachlichen Bild sozusagen. Und das können wir auch nur verstehen, wenn wir uns die Mühe machen, wieder ins Griechische hineinzuschauen. Dort steht nämlich der Begriff der Metamorphose, zu Deutsch der Umgestaltung, der Verwandlung oder auch der Entwicklung. Man könnte es sogar so übersetzen, in eine neue Form bringen, unseren Glauben in Form zu bringen. Finde ich klasse. Das kennen wir aus der Tierwelt, Metamorphose. Aus der Kaulquappe, die im Wasser lebt, wird ein Frosch, der zumindest mehrheitlich auf dem Land lebt. Aus dem Engerling, von denen wir zahlreich viele im Garten haben, werden Maikäfer. Aus der Raupe wird ein Schmetterling. Das ist Metamorphose. Aus dem gleichen Tier wird mit dem gleichen Genmaterial ein anderes Lebewesen. Die Raupe wird zum Schmetterling. Sie kann nichts aus sich heraus dafür tun, dass sich das so verändert. Es geschieht an ihr. Sie wird ein anderes Tier. Und genau das meint Paulus. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann verändert sich etwas in uns. Besser gesagt, dann verändert Gott durch seinen Heiligen Geist etwas in uns, in unserem Wesen, in unserem Charakter, in unserem Denken und Handeln. Dann setzt ein göttlicher Veränderungsprozess ein. Statt Anpassung findet ein lebenslanger Umwandlungsprozess statt. Das ist zunächst eine innere Veränderung des Denkens, des Herzens. Das ist aber auch eine Veränderung, die sich dann in konkretem und sichtbarem Verhalten auswirkt oder zumindest auswirken soll. Diesem veränderten Leben liegen neue Wertmaßstäbe, nämlich die von Gottes Wort zugrunde. Neue Einsichten in die Wirklichkeit und das Wesen Gottes. Neue Motive und neue Motivation, diese Einsichten auch in die Tat umzusetzen. Gott bringt deinen Glauben in Form, in eine neue Form. Und Paulus ruft uns als Christen einerseits dazu auf, dieses göttliche Geschehen an uns zuzulassen und auch ein Stück weit daran mitzuwirken. Gleichzeitig aber ist es Gott, der dieses neue Leben in uns bewirkt und auch ermöglicht. Es ist wie so oft ein Gemisch aus beidem, es zuzulassen, so gut es geht, daran mitzuwirken und Gott diese Veränderung in unserem Leben zu überlassen. Wenn man also diese ersten beiden Verse aus dem Römer, aus Kapitel 12, aus dem Römerbrief nimmt, die Hauptverse des jetzigen Abschnittes, die thematische Überschrift sozusagen, wenn man das zusammenfassen möchte, dann würde das vielleicht so lauten: Christen sind Menschen, die durch ihr ganzes Leben Gott verehren, die nach Gottes Maßstäben leben, Klammer auf, leben wollen, und sich von Gott verwandeln lassen zu einer neuen Existenz. Das ist es. Das ist also die Basis. Das ist der Ausgangspunkt für alle weiteren Themen, die Paulus nun in Römer 12 ab Vers 3 bis zum Ende entfaltet. In Kapitel 12 sind es noch zwei Themen, auf die kommen wir jetzt noch ganz kurz zu sprechen. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit Römer 13. Zuerst mahnt Paulus zur Einheit der Gemeinde und gleichzeitig auch zur Vielfalt in der Gemeinde. Und er spricht dabei die Gemeinde einerseits als Ganzes an und gleichzeitig auch jeden einzelnen Christen, auch uns. Es ist interessanterweise keine Aufforderung oder keine Anweisung, kein Gebot, das Paulus gibt. Es ist vielmehr der Versuch, dass wir uns neu besinnen, einer Neubesinnung. Die Gemeinde und jeder einzelne Christ soll sich darauf besinnen, wie die Gemeinschaft von uns Christen untereinander aussehen soll. Eine Gemeinschaft, die die Einheit bewahrt und gleichzeitig die Vielfalt jedes einzelnen Christen und aller Begabungen in der Gemeinde auch zulässt. Einheit erreicht man nicht durch Einheitlichkeit, sondern der Geist Gottes ist es, der uns verbindet durch das Band seiner Liebe, trotz aller Unterschiedlichkeit und Vielfalt. Und jeder in der Gemeinde beteiligt sich am ganz konkreten Gemeindeleben mit seinen Gaben und mit seinen Stärken und Vorstellungen. Und gleichzeitig achtet aber jeder darauf, dass die Einheit und das Miteinander darüber erhalten bleiben. Das ist der wahre Gottesdienst. Und in einem weiteren Schritt mahnt Paulus zur Liebe untereinander. Das ist nun sein Hauptthema für die nächsten Verse. Und er schreibt, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wie ein roter Faden, versteht ihr? Wie ein roter Faden zieht sich jetzt das Thema der Liebe bei Paulus durch bis zum Kapitel 13. Paulus mahnt nicht die mangelnde Liebe der Gemeinde in Rom an, er mangelt keine Missstände an, sondern er gibt eher hier auch Anweisungen an die Gemeinde weiter, die von grundlegender Bedeutung für uns alle, für uns als Christen sind. Und zwar was das Leben innerhalb der Gemeinde betrifft, aber auch was das Leben außerhalb der Gemeinde betrifft und gegenüber denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Da ist beispielsweise ganz konkret von Gebet die Rede. Oder von gegenseitiger Anteilnahme. von Gastfreundschaft und auch Empathie für Trauernde und für Leidende. Da ist vom gegenseitigen Frieden die Rede, genauso wie von persönlicher Demut. Ich muss es leider heute für dieses Mal mit diesem kleinen Einblick lassen. Es sind sehr spannende Verse, aber ich verspreche euch, irgendwann schauen wir uns das auch mal gründlicher an. Ich komme zum Schluss und möchte zusammenfassen, und dazu gucken wir uns dieses weltberühmte Video von das Bibelprojekt an, und zwar den Abschnitt für unsere Verse. Und damit kommen wir zur Zusammenfassung.
Das bringt uns zum letzten Abschnitt des Buches, Kapitel 12 bis 16. Denkt dabei an das große Bild. Aufgrund ihres Glaubens an Jesus gehören Juden und Heiden jetzt gemeinsam zu Abrahams Familie, der neuen Menschheit, die durch Gottes Geist verändert wird. So erfüllt Gott seine alten Versprechen. Deshalb ist die einzig vernünftige Reaktion für diese jüdischen und nicht-jüdischen Christen, als Gemeinde eine Einheit zu sein. In Kapitel 12 und 13 zeigt Paulus, dass diese Einheit von der persönlichen Verpflichtung lebt, einander zu lieben und zu vergeben. Liebe im Alltag zeigt sich dadurch, dass jeder seine Gaben und Fähigkeiten nutzt, um einander in der Gemeinde zu dienen. Es bedeutet auch Demut und Vergebung. Wenn unterschiedliche Kulturen aus verschiedenen Nationen in Jesus zusammenkommen, sind Konflikte unvermeidlich. Nur die harte Arbeit der Vergebung und Versöhnung können das überwinden. So kommt der höchste christliche Wert, die Liebe, zum Ausdruck. Und so erfüllen sie das höchste Gebot der Tora, nämlich Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst.
Soweit diese Kurzzusammenfassung aus dem Video, das wir ja immer hier auch schon gezeigt haben. Ich möchte es nochmal in ein paar Sätzen ausdrücken. Lebt ein Leben für Gott in dieser Welt. Richtet euch nach seinen Maßstäben und lasst euch ein Leben lang von Gottes Geist verändern, erneuern und umwandeln. Trag durch dein Verhalten in der Gemeinde dazu bei, dass die Einheit bewahrt bleibt. Und investiere dich mit deinen Gaben so in der Gemeinde, dass Vielfalt ermöglicht und auch gelebt wird. Und lass die Liebe Christi wie ein roter Faden durch dein Leben durchziehen. Sie soll alle Bereiche unseres Lebens und das Miteinander in der Gemeinde bestimmen. So erfüllen wir das Gesetz Christi. Amen.